Ja, was hat das für uns für Konsequenzen, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Nehmen wir das als Information. Dankeschön, nett, ja, okay. Und ansonsten geht es mich nichts an. Was machen wir mit der Aussage Jesu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Verhallt das in unserem Leben? Ist das eine Information von vielen? Es gibt viele. Was macht diese Aussage Jesu mit uns? Was hat sie mit Luther gemacht? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was nützt es, wenn man Erkenntnis in der Bibel, im Wort Gottes findet? Wenn man die Wahrheit in der Bibel, im Wort Gottes findet, was macht man damit? Schön, dass ich in den Himmel komme. Amen. Und Schluss ist. Das ist ja doch die Frage, die jeder von uns beantworten soll und muss. Was mache ich mit den Informationen, die ich im Wort Gottes finde, mit den Wahrheiten, mit den Erkenntnissen, mit dem, was mir von Gott auffällt, deutlich macht, er mir deutlich macht und mir deutlich wird? Ist das eines unter vielen oder bewegt sich da etwas in mir? Im Jahr der Reformation, also 500 Jahre Reformation, 500 Jahre Thesenanschlag, Schlosskirche zu Wittenberg, natürlich muss man dann eine Predigtreihe über Luther halten. Selbstverständlich eine Notwendigkeit. Und ich denke, das ist auch nichts Ungewöhnliches. Und das Bild, was wir gerade gesehen haben, die Thesen an der Schlosskirche, das ist natürlich nicht die Schlosskirche, sondern in Sahn, glaube ich, war es eine Kirchentür. Und die Thesen waren auch ganz andere, nicht 95, sondern 6. Aber es ist eben der Wendepunkt in der Kirchengeschichte. Jemand hat die Wahrheit im Wort Gottes gefunden, und zwar eine Wahrheit, die ihn und sein Leben verändert hat, die sein Denken, die vor allen Dingen seine Beziehung zu Jesus, die seine Beziehung zu Gott verändert hat. Schön, dass ich das jetzt weiß, jetzt kann ich mit meinem Leben weitermachen. Oder? Bekenntnis. Darum soll es heute gehen. Wahrheit muss man doch weitersagen, oder? Wenn mir die Wahrheit Gottes entgegenkommt, wenn mir Gott seine Wahrheit mitteilt und sagt, ist das nur eine Information von vielen oder ist das dann die Wahrheit in meinem Leben? Und was mache ich dann damit? Luther hat Thesen angeschlagen, aber wir wissen, das sind nicht die ersten Thesen gewesen, das müssen wohl 97 vorher gewesen sein. Er muss diskutiert haben, einige Thesen mit seinen Studenten. Das heißt, das ist nur ein Höhepunkt, nur ein Schritt auf dem, was da im Herzen von Luther geschehen ist und was dann in seinem Leben geschehen ist. Und dieser Luther hat schwer gelitten an Gott und an der Vorstellung, die die damalige Zeit von Gott hatte. Mancher Mensch leidet an der Vorstellung, die er von Gott hat oder die man von Gott hat. Vorstellungen haben wir sicherlich alle. An irgendwas muss man ja glauben, irgendein höheres Wesen natürlich. Seine Ernsthaftigkeit, dass man ihm abgespürt hat, dass der Glaube an Gott ihm wichtig ist, hat dazu geführt, dass man gesagt hat, der muss studieren, der muss weitermachen, der muss Theologie studieren, der soll junge Studenten, junge Priester unterrichten. Man hat ihm dann einen Lehrauftrag gegeben. Ein ernsthafter Mann, ernsthaftes Christsein in der Art, wie man damals geglaubt hat, nämlich, dass die meisten in die Hölle kommen. Was für ein Glaube muss das wohl gewesen sein, wenn man vor jungen Menschen dozieren soll und das so ein wenig Inhalt ist und das nicht nur ein wenig, sondern ihn selber geprägt hat, die Angst vor Gott. Wie wird man junge Leute prägen, wenn das im eigenen Herzen drin ist? Wie wird man die Bücher der Kirchenväter auslegen, die Konzilsbeschlüsse auslegen? Wie wird man das Wort Gottes auslegen, wenn man selber relativ panische Angst vor Gott und der Hölle hat? Ich stelle mir das nicht sehr schön vor. Evangelium, Gnadenzeit, wenn wir heute vom Evangelium reden, dann ist das tatsächlich etwas, was seit Luther uns prägt. Evangelische Kirche, die das Evangelium neu entdeckt hat und neu bekennt. Wenn das Evangelium in mein Herz hineingekommen ist, wie gehe ich damit um? Ist das für mich Wahrheit, die mein Leben umkrempelt? Oder halt, ja, Jesus ist für mich gestorben, Dankeschön, aber ansonsten, naja, nett. Bewegt sich da bei dir was? Bewegt sich in deiner Nachbarschaft etwas? Wir haben uns gewundert, dass heute Morgen ganz viele Leute mit den Autos unterwegs waren. Die sind wahrscheinlich alle zur Kirche gefahren. Sicherlich nicht, wahrscheinlich nicht. Sie hatten merkwürdige Nasen auf oder was auch immer. Was bewegt sich in unserem Volk, wenn wir von evangelischer Kirche, Reformationsjahr, all diesen Dingen, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, all diese Dinge, was bewegt sich da bei mir? Luther hat nicht nur die alten Kirchenväter ausgelegt, sondern irgendwann landet er beim Römerbrief und liest den Römerbrief und soll ihn lehren, sein Turmerlebnis. Im Studieren, im Vorbereiten auf die Vorlesung über den Römerbrief, da beginnt das, was in ihm, ja, er nennt das dann Turmerlebnis, seine Bekehrung. Der Gerechte wird aus Glauben heraus leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich möchte den Text nochmal mit euch lesen. Es ist mein Wunsch, auch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird aus dem Glauben heraus leben. Zugang zu Gott durch den Glauben, durch das Vertrauen auf ihn, dass er alles für mich gemacht hat. Was für eine Veränderung muss in dem Herzen von Luther gewesen sein und passiert sein, als er das wahrgenommen hat, als seine Wahrheit in seinem Glauben angenommen hat. Gott hat für mich alles in Jesus Christus getan und bezahlt. Ich muss für keinen Ablassbrief mehr Geld auf den Tisch legen. Ich muss vor Gott keine Angst mehr haben vor dem, der seinen Sohn für mich gibt und sterben lässt, damit ich nicht sterben muss. Dass da der Reihe nach all diese Schalen der Angst von ihm abfallen, kann man verstehen. Alle Gewissensbisse, alle Glaubenszweifel, alle Angst vor Gott fallen von diesem Mönch ab. Augustiner, Eremit, ganz zurückgezogen für Gott, fast schon verhärmt. 1520, glaube ich, steht da vorne drauf. So sah wohl Luther aus 1520. Das sind schon 4 Jahre nach dem, was er von Gott entdeckt hat. Wie muss er vorher ausgesehen haben? Jemand, der ganz ernsthaft bei Gott ist und sich ganz für Gott zurückgezogen hat. Was macht man damit? Wenn die Kirche so ganz anders ist, wenn die Menschen um mich herum so ganz anders sind, entweder es nicht hören wollen oder so ganz anders geprägt ist, und ich finde jetzt im Wort Gottes etwas, was eigentlich, man müsste es ihnen sagen. Es müsste ihnen zur Wahrheit werden. Es müsste den Menschen doch mitgeteilt werden. Was macht man mit der Wahrheit? Interessant ist, dass ausgerechnet in diesem Predigtext, also da, wo Luther sich bekehrt hat, dann auch steht, bis nach Rom. Ich möchte es bis nach Rom tragen. Natürlich hatte das damals für Paulus eine ganz andere Bedeutung. Damals gab es noch keinen Papst. Aber für Luther muss das ja ein Wegweiser gewesen sein, mitten im Wort Gottes. Du sollst es bis nach Rom tragen. Es wird dahin kommen. Damals hatte Luther noch den Eindruck, dann in den Jahren, die dann folgen, dass der Papst wahrscheinlich falsche Berater hat. Wenn er wüsste, was mit dem Wort Gottes passiert hier in Deutschland, würde er sofort aufbrechen und das verändern. Falsch gedacht. Der Papst wusste von diesen Dingen. Er finanzierte ja damit seinen Petersdom. Luther war noch der Überzeugung, der Papst selber, wenn er es denn wüsste, er hat falsche Berater, wenn er es denn wüsste, würde er sofort die Dinge verändern. Ganz im Gegenteil, er hat Wind von vorne bekommen und dann die Bannbulle und die Acht, also er war vogelfrei, wurde dann vogelfrei erklärt. Kann man die Wahrheit in seinem Herzen begraben? Auch in einer Situation, wo vielleicht die Menschen gar keine Wahrheit mehr hören wollen, kann ich das, kannst du das? Wenn ich auf meine Bekehrung schaue, muss ich auch sagen, ich konnte es nicht mehr. Bis meine Freunde gesagt haben, hör endlich auf, wir können es nicht mehr hören. Du immer mit deinen frommen Worten. Wenn das Wort Gottes in mein Herz, in dein Herz hineinfällt, dann ist eine der Folgen, dass ich dann nicht mehr aufhören kann. Ich platze sonst. Das, was mich und mein Leben verändert hat, ich wollte natürlich zuerst, dass meine Freunde davon mitkriegen. Wer denn sonst? Das sind die Menschen, die mir am dichtesten, die mir am nächsten sind, die sollen doch hören und wissen, was mich befreit hat, die sollen das doch auch erleben. Ganz neu die Kraft Gottes in ihrem Leben. Hör endlich auf damit, Helmut, wir können es nicht mehr hören. Das hat mir wehgetan. Aber man muss es akzeptieren. Aber ich konnte nicht davon aufhören. Kann man die Wahrheit in seinem Herzen vergraben? Oder hat man nicht vielmehr den Eindruck, bei jeder Bewegung, ich bin so randvoll, es schwappt bei jeder Bewegung aus mir raus, ich muss es an andere Menschen weitersagen. Luther ist es ähnlich gegangen. Und er findet, dass er es bis nach Rom tragen soll und tragen wird. Man bekennt zum Heil. Römer 10, 9 und Vers 10. Wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn wenn man mit dem Herzen glaubt und den Glauben mit dem Mund bekennt, wird man gerettet. Es ist doch interessant, dass Paulus deutlich macht, dass Glaube und Bekennen unmittelbar zusammenhängt und Auswirkungen auf das Heil hat. Auswirkung auf das Heil hat. Wenn ich das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes in mir begrabe, bin ich doch auch nur tot. Bin ich das Grab fürs Wort Gottes? Kann ich denn das in meinem Herzen begraben, aus Angst vielleicht vor den Menschen, dass sie irgendwie was falsch verstehen? Natürlich hat es wehgetan, als mein bester Freund, ich war gerade dabei, mit ihm in die U-Bahn einzusteigen. Ich kann mich bis heute daran erinnern, weil es mir wehgetan hat. Michael hat es gesagt, hör endlich auf, ich kann es nicht mehr hören, Helmut. Das tut weh, wenn man mit dem besten Freund unterwegs ist und er einem so eine Ohrfeige gibt. Aber hört man dann auf? Ist das, was in meinem Herzen dann drin ist, nicht dann trotzdem Wahrheit? Ist Jesus dann trotzdem nicht gestorben, nur weil mein bester Freund es nicht hören will? Oder vielleicht aggressiv darauf reagiert? Oder bekennen. Man bekennt sich zum Heil. Man bekennt es zum Heil. Paulus verknüpft es mit Auswirkungen auf mein eigenes Heil. Mund aufmachen. Paulus verknüpft es mit dem Heil. Wenn es lebendig ist in dir, kannst du es nicht verschweigen. Wenn du es verschweigen kannst, ist es nicht lebendig. Das muss man hören. Das muss man hören. Wusste Luther von den Kosten, wusste Paulus von den Kosten, die es dann für ihn kostet? Mehrfach vor die Löwen geworfen, mehrere Male gesteinigt, mehrere Male angespuckt, mehrere Male Apostelgeschichte berichtet davon, dass er an einer Stelle wie tot aus einer Stadt herausgeschleift wird, weil sie dachten, er ist schon ein Leichnam, und Gott erweckt ihn offensichtlich zum Leben wieder neu. Und was macht er? Er geht zurück in die Stadt. Man kann nicht mehr aufhören, davon zu reden. Wenn es lebendig ist, dann trägt es mich zu den Menschen, um es ihnen zu sagen. Zeugnis geben, frohe Botschaft weitergeben. Worauf hat sich Luther eingelassen? Wusste er das, worauf er sich einlässt? Und mal ehrlich, wenn man selber wissen würde, was da auf einen zukommt, hätte man es dann gemacht? Jetzt heilig leben, nicht mehr zu Karneval sich eine rote Nase antrinken und all die Dinge? Ist das Leben als Christ nicht völlig langweilig? Bestimmte Filme darf man nicht mehr gucken, ist ja fürchterlich. Freiheit ist eingeschränkt. Jetzt muss ich heilig leben, erste halbe Stunde Halleluja singen, die zweite halbe Stunde Hosianna und dann wieder Halleluja. Kann doch keiner aushalten, sowas. Ist das wirklich so? Habe ich Angst davor, ganz heilig leben zu müssen, jetzt nicht mehr richtig leben zu dürfen? Vor Frömmigkeit nicht mehr richtig gehen zu können. Was spielt sich da in meinem Herzen ab, wenn ich es vorher gewusst hätte? Ich habe mal eine Liste gemacht von den Dingen, die bei Luther passiert sind. Bevor er das Augsburger Bekenntnis, eigentlich hat es ja Melanchthon geschrieben, aber es ist ja das Augsburger Bekenntnis der evangelischen Kirche, es beginnt, er muss sich rechtfertigen, an allen Ecken und Enden muss er sich rechtfertigen und wird vor die obersten Leute zitiert. Das kann den Tod bedeuten, sowohl vor dem Kardinal Cajetan, als auch vor Kaiser Karl dem V., als auch vor Diskussionen an der Uni Wittenberg, 1515, die erste Predigt allein aus Gnade, 1516. Er schreibt Briefe an den Erzbischof zu Mainz im Sommer und im Herbst 1517. Die ersten Thesen, die er diskutiert und dann auch in einem Disput in Wittenberg verteidigt. Der Thesenanschlag selber. Der Sermon vom Ablass und der Gnade, die er drucken lässt, die hinausgeht in die Welt und ihm aus der Hand gerissen wird geradezu. Die Heidelberger Disputation, er muss sich verteidigen, der Reichstag zu Augsburg vor Kaiser Karl, glaube ich, war das, Leipziger Disputation, Verhör vor Kardinal Cajetan, die Schriftfreiheit eines Christenmenschen, Reichstag in Worms, wo er eigentlich hätte zum Tode verurteilt werden sollen. Nur das Wort des Kaisers und der Kurfürst von Sachsen weist nochmal deutlich darauf hin, du hast dein Wort gegeben, deswegen lässt er ihn frei. Der Kaiser bereut, dass er zu seinem Wort steht. Und der Kurfürst lässt Luther dann verschwinden. Wenn man dann permanent nur Ärger kriegt, hätte man's dann gemacht? Das Wort Bekenntnis ist einfach nur so ein Wort. Vor den Leuten, die es gerne hören wollen, ja, da sagt man's, aber vor den Leuten, die mir dann Ärger machen, Was ist mir das Wort Gottes wert? Was ist mir die Wahrheit Jesu wert? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagt man dann so. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Übersetzung im Neuen Testament in 11 Wochen im Herbst 1521. Die Herausgabe der ganzen Bibel 1534. Augsburger Bekenntnis 1530. Es ging für Luther ja weiter. Er hat sich dann ganz der Wahrheit verschrieben. Das müssen die Leute wissen. 11 Wochen das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Da hätte man wie viele Spielfilme gucken können. Vielleicht wäre irgendein Fußballspiel gewesen, Bayern gegen Hamburg oder irgend sowas. Und der sitzt von morgens bis abends und übersetzt die Bibel, sowas Langweiliges. Was ist mir das Wort Gottes wert? Kann ich das, die Wahrheit Jesu in meinem Herzen, in meinem Leben vergraben? Ist das möglich für dich? Nur weil du aus irgendeiner Bequemlichkeit nicht den Hintern hochkriegst oder was auch immer. Er übersetzt in 11 Wochen das ganze Neue Testament. Denn er weiß, das muss mein Volk hören. Denn die leiden genauso wie ich an dem, was uns die Kirche bisher verkündigt hat. Kannst du die Wahrheit Jesu in deinem Herzen oder in deinem Alltag vergraben? Ist das wirklich möglich? Ist das wirklich denkbar? Wahrheit, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich will nicht anders. Was nützt alle gute Erkenntnis, wenn sie dann nicht an den Mann gebracht wird, dorthin, wo die frohe Botschaft auch zu einer Explosion führt? Deutschland, Mitteleuropa ist explodiert. Die Menschen haben darauf gewartet. Was ist mir die Wahrheit wert? Was war sie Luther wert? Er schreibt Briefe, er informiert den Erzbischof zu Mainz. Er schreibt an die Bevölkerung, die ersten Schriften sind relativ einfach gehalten. Er hat Schriften geschrieben für studierte Leute mit viel Latein und Griechisch und er hat Schriften geschrieben, die dem Volk aufs Maul geschaut haben. Er hat versucht, sowohl diesen als auch jenen das Wort Gottes nahe zu bringen. Und für ihn war klar, wenn die Leute es selber lesen wollen und sollen, dann muss ich das Neue Testament übersetzen. Und zwar in einer Sprache, die die Leute sprechen und verstehen, damit es im Herzen ankommt. Wahrheit, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann heißt das, dass er mir den Auftrag gibt, kreativ zu sein, zu überlegen, wie kann die Wahrheit in das Herz des Nächsten, der neben mir sitzt, eindringen. Was braucht es dafür alles, dass derjenige auch die Wahrheit hört? Oder was ist an mir, dass er vielleicht zunächst mich und meine Person sieht und dann angewidert sich umdreht und sagt, von dir will ich sowieso nichts mehr hören? Luther sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das heißt, er steht mit seiner ganzen Person ein, mit seiner ganzen Zeit, mit seinem ganzen Geld, mit seinem guten Ruf, mit all dem, was ihn ausmacht. Nicht nur ein Teil seines Lebens, sondern komplett. Komplett. Und das macht ihn allerdings auch so glaubwürdig. Die Leute wissen, die anderen Kirchenfürsten, die nehmen Geld für irgendwas, verhökern die Wahrheit. Der steht mit seinem Leben dafür und ist standhaft geblieben. Und auch da die Frage, was weht uns eigentlich alles um? Vielleicht tatsächlich irgendein schöner Spielfilm, sodass man dann nicht mehr in der Bibel liest, weil es kommt ja gerade dieser Spielfilm oder irgendein Fußballspiel oder was auch immer. Was braucht es alles, um mich umzuwehen? Ja, muss man jetzt heute vielleicht nicht, aber kann man morgen vielleicht auch und so. Luther ist standhaft geblieben. Hier stehe ich und ich bleibe hier stehen. Und wenn ihr mir das nicht aus dem Wort Gottes beweisen und nachweisen könnt, dann bleibe ich immer noch hier stehen. Hier stehe ich. Ich kann nicht mehr anders. Ich wünsche mir, dass wir in unserem Volk wieder zur Wahrheit Jesu stehen. Zum Evangelium, vielleicht nicht zu den Dingen, die rechts und links dazugehören, dass man streitet über irgendwelche Erkenntnisse. Natürlich, man kann über dies oder jenes streiten, über Kopftücher, über Abendmahl oder was auch immer. Es gibt viele Dinge, über die wir natürlich auch streiten. Es geht um das Evangelium, es geht darum, um die Grundlagen des christlichen Glaubens. Gott hat seinen Sohn für mich sterben lassen, ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Und wenn du dein Geld für die Ablassbriefe sparst, was machst du mit deinem Geld? Ich brauche das nicht mehr für Ablassbriefe. Für mich und meine Familie, meine Kinder, meine Frau, meine Oma, Opa, alles mögliche, braucht keine Ablassbriefe mehr. Aber was machst du mit deinem Geld? Jetzt kann ich mir einen größeren Fernseher kaufen. Was mache ich mit dem, was Gott mir anvertraut? Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was sind das bei mir für Folgen? Luther hatte ein gutes Empfinden dafür, was die Notwendigkeiten dieser Wahrheit sind, eines Bekenntnisses. Bekenntnisse müssen kurz und prägnant sein. Die vier Soli sind bis heute bekannt. Solus Christus, sola fidei, sola gratia, sola scriptura, also allein Christus, allein aus Glaube, allein aus Gnade, allein die Heilige Schrift. Bis heute macht das Evangelium diese vier Soli deutlich. Allein aus Glauben, eben nicht die Ablasszettel, allein aus Gnade, eben nicht meine Taten, meine frommen Taten, alleine Christus und nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche oder irgendein Kirchenvater. Prägnant müssen Bekenntnisse sein. Luther hatte ein gutes Empfinden, das Volk zu erreichen, das Herz des Volkes, Inhalte und Bekenntnisse der Reformation in Lied und Melodie zu gießen. Und er hat das modernste Musikinstrument der damaligen Zeit dafür verwendet, die Orgel, hat dafür kräftig Haue gekriegt. Aber wenn das Volk nicht lesen kann, dann müssen sie es doch wenigstens singen und damit lernen. Immer wieder: ein feste Burg ist unser Gott. Luther hatte ein feines Empfinden dafür, dass man die Bekenntnisse in Lieder gießen muss, um sie dem Volk nahe zu bringen. Denn lesen können sie noch nicht. Also hat er Lieder komponiert. Also hat er die Orgel mit dazu genommen. Und die Leute, die lesen können, dafür hat er die Bibel übersetzt. Es war ihm wichtig, dass das die Menschen erreicht und nicht nur eine Information: ja, danke, dass ich's weiß. Und jetzt schaue ich mir das nächste Fußballspiel an. Er wollte sein Volk erreichen. Das wünsche ich mir, dass wir das auch tun und wollen. Luther. Luther hatte Fehler. Manchmal denken wir, Gott kann mich gar nicht gebrauchen, weil ich habe so viele Fehler. Ich weiß manches nicht, ich kenne manches nicht. Wie soll ich mich entscheiden, wenn es so oder so geht? Auch bei Paulus wissen wir, dass er manche Fehler hatte. Die Art und Weise, wie er mit jungen Mitarbeitern umgegangen ist, mit Johannes Markus, mit dem gehe ich nie wieder, der kann, aber ich mag nicht. Auch Paulus hat Fehler gehabt. Bei Luther auch, der Umgang mit dem jüdischen Volk. Seine Ratschläge zu den Bauernkriegen, dass man die Bauern umbringen muss. Es gibt eine ganze Reihe von Fehlern, die man bei Luther findet. Wenn jeder, der Fehler an sich findet, sagen würde: Herr, du kannst mich aber bestimmt gar nicht gebrauchen. Ich würde das da falsch machen, ich würde das da falsch machen und wahrscheinlich ist das sogar richtig. Du würdest vielleicht an der Stelle das so falsch machen, an der Stelle das so falsch machen. Und doch schreibt Gott mit dir auch Geschichte. Und wenn er dich in die Finger bekäme, würde er mit dir Geschichte schreiben. Luther hat sich Gott in die Hand gelegt. Wir stöhnen manchmal darüber, dass Luther so viel falsch gemacht hat. Wir stöhnen darüber, dass er das mit der Taufe nicht gemacht hat. Das steht in der Bibel doch drin. Dass es um Bekehrungstaufe geht und nicht um Kindertaufe. Aber ist darum die Bibelübersetzung falsch? Ist darum das Bekenntnis falsch? Allein aus Christus? Vielleicht musst du zu deiner Berufung auch neu ein Ja finden, zu dem, dass Gott dich auch gebrauchen kann, so wie du bist, mit deiner Prägung. Paulus war geprägt in seiner Zeit, er war jüdischer Rabbiner. Luther war geprägt in seiner Zeit, er war Augustinermönch. Du bist in deiner Zeit geprägt mit dem, was dich ausmacht. Und doch möchte Gott mit dir Geschichte schreiben. Luther hat sich überlegt, was heißt es, wenn ich mein Volk mit der Wahrheit Gottes erreichen möchte. Das erste ist, ich stehe zum Wort Gottes. Ich stehe und bleibe stehen. Und ich lasse mich nicht von irgendeinem Wind wegpusten, umwerfen. Sei es von der Androhung meines Todes bis hin zum nächsten Spielfilm, der mir die Zeit raubt. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ganz zum Schluss, Matthäus 10. Jesus sagt das, in der Luther-Übersetzung. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Dein Bekenntnis für Jesus, den Sohn Gottes, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Wenn du Jesus verleugnest vor den Menschen, wird Jesus dich auch verleugnen, auch wenn du die Wahrheit weißt. Der Petrusbrief sagt, auch der Teufel weiß von Gott eine Menge und er ist nicht erlöst. Das Wissen in deinem Herzen reicht nicht aus. Die Frage, was machst du damit? Ich würde mir wünschen, dass wir jetzt miteinander beten. Vielleicht stehen wir dazu auf und finden uns in kleinen Gruppen zusammen. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen in der nächsten Woche eine Situation, da weiß er, da gibt es die Notwendigkeit, dass andere für dich beten, weil du deinen Glauben bekennen sollst oder Situationen auf dich warten, die schwierig sind. Dann lass für dich beten. Vielleicht gibt es Situationen, da braucht man ganz neue Kraft, dann segnet einander. Lasst uns miteinander zum Gebet aufstehen und dann das Gebet mit dem Vaterunser beschließen.